Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Das ist unsere Mai-Sendung und wir wollen heute ein bisschen über das Thema Abtreibung reden. Anlass dafür ist, dass im Juni in Annaberg-Buchholz nun mittlerweile fast schon traditionell eine Demonstration von Pro-Life-Menschen gegen Abtreibung stattfindet. Und deshalb wollen wir uns ein bisschen mal heute so die Geschichte des Abtreibungsparagrafen angucken, Hintergründe über die Demonstration euch erzählen und auch ein bisschen gucken, was für feministische Kämpfe gab und gibt es für das Selbstbestimmungsrecht auf den eigenen Körper. Genau. Wir wollen auch ein bisschen, es gibt ja nicht nur den Paragraph 218, sondern auch den Paragraph 219, wo es auch gerade ein bisschen eine Debatte im Bundestag gibt. Darauf wollen wir auch ein bisschen ein kleines Licht werfen. Und wir haben heute einen Studiogast auch hier. Das ist Sarah vom Pro-Choice-Bündnis in Sachsen, dessen Arbeitsschwerpunkt ist so ein bisschen Annaberg und vor allem auch Bildungsarbeit drumherum.
Mein Körper gehört mir. Eine existenzielle Aussage und trotzdem wird sie täglich in Frage gestellt. Allen voran von der Kirche, mit scheinheiliger Doppelmoral und dann auch vom Staat, der gewaltvoll über dich und deinen Körper entscheidet und wenn du dich widersetzt, folgen Sanktionen, folgt Strafe, folgt Knast. In einer Gesellschaft voller patriarchaler Strukturen wird das Selbstbestimmungsrecht von Menschen nicht nur nicht anerkannt, es wird explizit ausgehebelt durch Traditionen, Wertevorstellungen, Regeln und Gesetze. Beim Thema Abtreibungen wird einmal mehr deutlich, wie sehr unser Leben davon bestimmt wird. Wenn es dann schon die Möglichkeit einer Abtreibung gibt, dann kann ich nicht wählen, wo diese durchgeführt wird, da es keine Aufklärung und keine öffentlichen Angebote von Ärztinnen und Beratungsstellen geben darf. Aber oft gibt es die Möglichkeit, legal abzutreiben, gar nicht. Viele Schwangere werden in die Illegalität getrieben. Sie nehmen gesundheitliche Risiken in Kauf, die nicht zuletzt zum Tod führen können, wenn es keine professionelle Hilfe gibt. Und wenn, werden sie erwischt und juristisch verfolgt und bestraft. Ebenfalls die Menschen, die ihnen helfen.
so Bock, mal wieder wandern zu gehen. Einfach ein bisschen aus der Stadt rauskommen, die Kraft freikriegen, frische Luft genießen. So richtig schön die Sonne auch.
Wie wär's mit einem Ausflug ins Erzgebirge? Eure antipatriarchale Reiseagentur präsentiert All-Inclusive Feminist Killjoy Tours nach Annaberg-Buchholz. Am Samstag, den 16. Juni 2018, will der erzkonservative Lebensrecht Sachsen e.V. dort den alljährlichen Schweigemarsch gegen Schwangerschaftsabbrüche veranstalten und sein rückschrittliches Gesellschaftsbild verbreiten. Doch nicht mit uns. Wir fordern Leben schützen, Abtreibung legalisieren. Für eine feministische Praxis. Seid mit uns laut gegen christliche FundamentalistInnen. Tickets für die All-Inclusive Busanreise gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Mehr Infos findet ihr unter pro-choice-sachsen.de. Zögert nicht, jetzt schon den Sommer zu planen. Wir sehen uns in Annaberg-Buchholz.
Ja, genau. Bevor wir ein bisschen zu Annaberg-Buchholz kommen, erstmal ein kleiner historischer Einblick in die Geschichte des Abtreibungsparagrafen. Das erste Mal gesetzlich festgeschrieben wurde das Verbot von Abtreibung im Deutschen Reich am 15. Mai 1871, eben mit dem besagten Paragraf 218, der da im Reichsgesetzbuch verankert wurde. Das bedeutete, dass Schwangerschaftsabbrüche rechtswidrig sind und mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden konnten. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts war der Kampf um das Recht auf Selbstbestimmung immer auch mit der Kritik an herrschenden patriarchalen Gesellschaftsordnung verbunden. Und damals hat Helene Stöcker die Theorie der neuen Ethik entwickelt und quasi als eine Grundlage einer gleichberechtigten Beziehung zwischen Frau und Mann und der erotischen Eigenständigkeit von Frauen plädiert. Damals hat sie bereits 1905 den Bund für Mutterschutz und Sexualreform gegründet und verlangte da in diesem Rahmen einen freien Zugang zu Verhütungsmittel, frühzeitige sexuelle Aufklärung und eben die Streichung des Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch, damit sich eben die Frau selbst entscheiden kann, ob und wann und wie sie ein Kind haben möchte.
In dieser breit geführten gesellschaftlichen Diskussion bringen sich auch die Anarcho-Syndikalistinnen ein. Neben dem Recht auf Selbstbestimmung stand die Motivation für den damaligen Kampf gegen das Abtreibungsverbot vor allem vor dem Hintergrund der Lebenssituation von Arbeiterinnen. Vor allem die Frauen der Arbeiterinnenklasse lebten in krasser Armut, enorm Kinderreichtum und sehr harte Arbeit. Und hinzu kam, dass Verhütungsmittel im öffentlichen Handel verboten waren durch das sogenannte Sittlichkeits- und Unzug, durch den sogenannten Sittlichkeits- und Unzuchtsparagraphen, aus dem Paragraph 184 StGB. So wurde eigentlich die Frage nach Abtreibung zu einer sozialen Frage. Aufklärung und finanzieller Zugang zu Verhütungsmitteln und die Möglichkeit einer Abtreibung war für die Frauen der Arbeiterinnenklasse kaum möglich. Die existenzielle Situation war dramatisch. Die verzweifelte Lage der Arbeiterinnen führte dann trotz Strafandrohung dazu, dass die Zahl der Abtreibungen am Ende der 1920er Jahre jährlich auf rund 1 Million anstieg. Die Angst vor noch mehr wirtschaftlicher Not war größer als die Angst vor Strafe. Die schwächste, die ohnmächtigste Klasse, das weibliche Proletariat, kann dadurch, dass sie die Geburten bestimmt, die mächtigste werden. Ein Zitat von Aimé Coster. Die Sexualformbewegung in Deutschland wurde damals hauptsächlich von Laienorganisationen getragen und nicht von Ärztinnen, Intellektuellen und Fachleuten aus der Mittelschicht. Sie entwickelte sich dennoch zu einer Massenorganisation mit über 150.000 Mitgliedern. Die Anarcho-Syndikalistinnen der Freien Arbeiterunion Deutschland waren daran maßgeblich engagiert und hatten eine führende Position inne. Dabei spielte die politische Perspektive auch eine wichtige Rolle. Der Aufruf zum Gebärstreik der Arbeiterfrau als Kulturhebel und antimilitaristische Waffe waren nach Ansicht der FAU Deutschland geeignet, sowohl die materielle Situation der einzelnen Arbeiterfamilien zu verbessern, und auch Energien vom Kampf ums bloße Überleben weg hin auf einen revolutionären Kampf zu lenken. Als eine andere, Ein anderer Hintergrund war auch dem staatlichen Militarismus und dem Kapitalismus die Menschenware, also die wichtigste Ressource für Ausbeutung und Unterdrückung zu entziehen. Millie Whitgroup stellt fest, ein Weib, dessen ganzes Leben sich von einer Schwangerschaft zur nächsten bewegt, ist für jede geistige Entwicklung verloren. Die bewusste Geburtenregelung zur Befreiung der Frau wurde von der Sklaverei der Gebärmutter und war ein zentrales Anliegen der Frauenpolitik der FAU. Die FAU knüpfte hier an die Tradition neomalthusianischer Propaganda, also sozusagen in eine Theorie, dass Bevölkerungswachstum abhängig von der Geburtenzahl und den Ressourcen ist. Und seitens der Syndikalistinnen und Anarchistinnen vor dem Ersten Weltkrieg wurde sozusagen diese Propaganda verbreitet. Seit Beginn der 20er Jahre skandierten sie vehement für die Aufhebung aller Beschränkungen auf dem Gebiet der sexuellen Aufklärung sowie die Propagierung und Verbreitung von Verhütungsmitteln und auch die Aufklärung in den eigenen Reihen. Zeitschriften und Verlage der anarcho-syndikalistischen Bewegung publizierten zu dem Thema und gaben bekannten Propagandistinnen wie Helene Stöckner, Dr. Felix Teilhaber-Platt und verbreiteten Aufklärungsbroschüren.
Trotz einer tatsächlich breiten politischen Diskussion zu dem Thema in verschiedensten Kreisen in der Gesellschaft ist tatsächlich diese gewünschte Reform des Paragraphen 218 in der Weimarer Republik eher verhalten ausgefallen. Tatsächlich ist es so, dass 1926 quasi so eine erste Reform durchgeführt wird. Da ist es so, dass dann Abtreibung von einem Verbrechen zu einem Vergehen umgewandelt wird. Das heißt, es gibt nicht mehr Zuchthaus anstatt Gefängnis als Strafe. Kann man sich jetzt so ein bisschen fragen. Klingt nicht gerade nach einer großen Veränderung. 1927 wird dann quasi noch die sogenannte medizinische Indikation legal. Das bedeutet, dass wenn eben das Leben der Frau gefährdet ist, dass das dann ein Grund ist, dass der Schwangerschaftsabbruch straflos bleibt und in dem Sinne erlaubt ist.
But I need to freaking die!
Hey, willkommen zurück. Hier ist der Anarchistische Hörfunk aus Dresden. Wir sprechen heute über das Thema Abtreibung und Selbstbestimmung. In den letzten Minuten habt ihr schon einen kurzen geschichtlichen Abriss gehört und damit geht es jetzt erstmal weiter. Und zwar kommen wir zur Zeit des Nationalsozialismus, wo das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses eingeführt wird. Das bedeutet, dass Menschen mit Handicap zwangssterilisiert werden zum Zweck der Rassenhygiene. Ab 1935 ist die Abtreibung für Frauen, die Kinder mit Handicap erwarten, dann legal. Außerdem gibt es die Verordnung zur Durchführung der Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft. Und das bedeutet Zuchthausstrafen für Abbrecherinnen und Todesstrafen für die Frauen, die Abtreibung durchführen oder die Personen, die Abtreibung durchführen. Der Paragraph 218 ist Teil der Rassenpolitik und dient nicht dem Schutz des ungeborenen Kindes.
Genau, wir machen jetzt so einen kleinen zeitlichen Sprung nach 45 und gucken uns erstmal an, was ist in der BRD passiert. Vielleicht von weg, erstmal muss man sagen, dass die Kirchen eigentlich in der BRD einen enormen Einfluss hatten und sich ganz explizit und auch sehr vehement gegen Abtreibung ausgesprochen haben. Das zieht sich bis heute fort, ist aber wie gesagt damals in Ende der 40er auf jeden Fall gibt es da ziemlich krasse Gegenstimmen. Vielleicht zu erwähnen, 1952 wurde Pro Familia gegründet. Das ist quasi ein Verein, die damals unter anderem das Ziel hatten, den Paragraphen 218 abzuschaffen und sich für das Selbstbestimmungsrecht der Frau eingesetzt haben. Dieser Verein besteht bis heute und ist quasi eines der größten nichtstaatlichen, nichtkirchlichen Beratungsunterstützungsnetzwerke quasi, auf das sich an dem sich Menschen beraten lassen können, nicht nur zum Thema Abtreibung. Und nachdem quasi, es gab dann in den 70er Jahren eine sogenannte zweite Reform, Wir haben ja vorhin gesagt, dass in der Weimarer Republik quasi eine erste Reform gegeben hat, des Abtreibungsparagrafen, und der besteht quasi fort und wird, also nach 45 werden quasi dieses bürgerliche Gesetzbuch und mit all diesen quasi Regelungen besteht weiterhin fort. Und erst 1974 gibt es dann quasi nochmal eine neue Reform. Spiegelt sich das wieder aufgrund der Proteste, die es damals gegeben hat. Ich sage erstmal kurz, bevor wir ein bisschen darauf eingehen, wie damals Proteste ausgesehen haben, was letztendlich denn die Regelungen waren. Einmal wurde die Fristenregelung eingeführt, das heißt, dass eben 12 Wochen Zeit besteht, in der quasi eine Abtreibung durchgeführt werden kann, allerdings mit Beratungspflicht. Damals haben die CDU-regierten Länder eine Verfassungsbeschwerde eingelegt und tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, 1975, dass diese Fristenregelung verfassungswidrig ist. Es gab dann 1976 eine sogenannte dritte Reform. Da wurde dann grundsätzlich festgehalten, dass der Schwangerschaftsabbruch strafbar ist, weil er rechtswidrig ist, und straffrei sind dann nur Schwangerschaftsabbrüche, die quasi auch wieder bestimmten Indikationen erfolgen. Einmal die gesundheitliche, also medizinische Indikation, das heißt, wenn Gefahr für die Frau, deren Leib und Leben besteht. Dann, wenn das Kind schwere Krankheiten aufweist. Außerdem gibt es so eine sogenannte kriminologische Indikation. Das heißt, wenn es quasi Gewalt ausgeübt wurde, sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung erfolgt ist, dann darf die Person sich auch dazu entscheiden, abzutreiben. Und es gibt so eine soziale Indikation. Das heißt, es quasi, wenn in eine Notlage, also wenn die Person, die schwanger ist, in eine Notlage gebracht wird, die tatsächlich verhindert, dass sie irgendwie ihr Leben sinnvoll weiterführen kann, wer auch immer das dann entscheidet, die darf auch abtreiben. Allerdings ist alles auf jeden Fall mit einer Beratungspflicht verbunden und tatsächlich ist das Beratungsnetzwerk damals sehr stark auch von den Kirchen geprägt. Aber wie gesagt, es gab damals in den 70er Jahren in der Frauenbewegung eine starke Protestwelle gegen den Paragraph 218 und vielleicht hören wir mal so ein bisschen, was da passiert ist.
Genau, also es gab nicht nur viele Demonstrationen und Kundgebungen, die sich vor allen Dingen in der BRD in dem Fall für das Recht auf Abtreibung eingesetzt haben und für das Abschaffen der Zwangsberatung, sondern es gab eine ziemlich bekannte Aktion, die kennen eigentlich so ziemlich fast alle Menschen, weil die immer wieder zitiert wird. Das ist Alice Schwarzer hat 1966 im Spiegel das Titelblatt mit initiiert und dort haben Menschen, die abgetrieben haben, praktisch ihr Gesicht veröffentlicht und gesagt, wir haben abgetrieben, obwohl es zu der Zeit in der BRD noch nicht legal war. Und es gab viele autonome Organisationen, die zum Beispiel Busse in die Niederlande organisiert haben, weil dort die Gesetze viel liberaler waren und Abtreibung schon lange möglich. Genau, dann konnte man mit dem Bus gemeinsam mit anderen ungewollt schwangeren Personen in die Niederlande fahren, wurde dort zu Medizinerinnen gebracht und auch wieder nach Hause begleitet. Das waren so zum Beispiel Sachen, die gemacht wurden. Und es gab natürlich auch viel Erforschung des weiblichen Körpers, sich selber kennenlernen, zu sich selbst finden. Und da wurden dann aber auch solche Themen immer wieder besprochen.
Genau. In der DDR sah das so aus, dass quasi ab 1950 Abtreibung erlaubt waren. Auch mit quasi ähnlichen Regelungen, wie ich sie gerade schon bei der BRD genannt habe. Und ab 1972 ist es dann so, dass der Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 12 Wochen erlaubt ist, auch ohne Beratungspflicht. Wie wir uns alle erinnern, gab es dann die Vereinigung der BRD und der DDR. Und es gab eine Regelung, dass bis 1992 die gesetzliche Lage angepasst werden sollte. Und deswegen gab es dann eben eine sogenannte vierte Reform 1992. Da war es so, dass tatsächlich in dem ersten Entwurf war das so, dass Abbruch nicht rechtswidrig war und innerhalb der ersten 12 Wochen Fristenregelung, also mit einer Fristenregelung und Beratungspflicht durchgeführt werden konnte. Da gab es massiven Protest von den Kirchen und deshalb gab es dann 1995 eine fünfte Reform, wo dann die Abtreibung wieder grundsätzlich rechtswidrig war. Aber straffrei bleibt, wenn quasi innerhalb dieser 12 Wochen mit Beratung mit dieser medizinischen und kriminologischen Indikation quasi durchgeführt wird. Das heißt, es gab so einen ganz kurzen Moment tatsächlich, wo Abtreibungen nicht rechtswidrig waren. Allerdings, genau, wie gesagt, die Kirchen haben da einen starken Einfluss in diesen Debatten und haben eben dazu geführt, dass auch nach wie vor in Deutschland Abtreibung nicht straffrei ist. Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
Wir sind zurück im Studio und haben jetzt erstmal den geschichtlichen Teil zu Deutschland abgeschlossen. Aber auch aus anderen Teilen der Welt erreichen uns Schlagzeilen zum Thema Abtreibung, zum Beispiel aus El Salvador. Dort können Menschen bis zu 30 Jahren Knast verurteilt werden, wenn sie abtreiben. Sowohl im Februar als auch im März kamen 2 Frauen vorzeitig aus dem Knast. Die eine saß schon für 10 Jahre, die andere Frau für 15 Jahre. Dabei kommt es oft zu Verurteilungen bei Totgeburten. In El Salvador, ähnlich wie in anderen Ländern Lateinamerikas, hat die Kirche einen ziemlich großen Einfluss auf die Rechtsprechung. Aber für uns ist es natürlich immer gut, wenn es irgendwo so dramatische Zustände gibt, dann ist es immer einfacher dahin zu schauen, als vor der eigenen Haustür zu gucken. Tatsächlich gibt es auch in Europa einige Länder, die sehr restriktive Abtreibungsgesetze haben und eine sehr starke rechtskonservative christliche Bewegung, die gerne noch restriktivere Gesetze einführen wollen würde. Zum Beispiel ist Polen eines der Länder, in denen die Medien, als 2017 Abtreibung verboten wurde, es einen riesengroßen feministischen Aufschrei gab. Und trotzdem ist die Abtreibung in Polen bisher noch nicht erlaubt. Aber es gibt schon solidarische Hilfe. In Berlin beispielsweise gibt es Initiativen, die polnischen Menschen es ermöglicht, in Deutschland Abtreibungen vorzunehmen. Naja, und wie ist es in Deutschland selbst? Ja, genau. Also nach der letzten Gesetzesreform sind Abtreibungen immer noch grundsätzlich rechtswidrig. Es gibt also keinen Grund, empört mit den Finger auf andere Menschen und Länder zu zeigen. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland also nicht nur indirekt erlaubt, sie bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Das bedeutet, kein Krankenhaus und wenn es die einzige Klinik im ganzen Land wäre, muss Abtreibungen anbieten. Und kein Mensch kann dazu verpflichtet werden, gegen seinen Willen an Schwangerschaftsabbrüchen mitzuwirken. Keine Krankenkasse hat grundsätzlich die Behandlungskosten zu übernehmen. Es gibt nicht viele Praxen, die Abtreibungen durchführen. An vielen Orten gibt es nur Beratungsstellen von kirchlichen Trägern, die dazu anhalten, die Schwangerschaft fortzuführen. Offizielle öffentliche Listen mit Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, gibt es nicht. Denn es ist laut § 219a StGB auch strafbar, zum Beispiel auf seiner Praxiswebsite zu schreiben, dass Mensch Abtreibungen macht. Das gilt dann als Werbung für Abtreibung. Erst im November 2017 ist die Ärztin Dr. Christina Hähnel deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt worden.
Greatness, you made me glimpse it so slowly, truly you were Ja, hallo und willkommen zurück bei uns im Studio beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Unser heutiges Thema in der Sendung ist Abtreibung. Wir haben jetzt so ein bisschen einen historischen Part gehört dazu und kommen jetzt zu eigentlich was relativ Aktuellem, und zwar dem Paragraph 219 bzw. 219a im Strafgesetzbuch, der sich mit Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft auseinandersetzt. Ich lese erstmal einen Teil des Paragraphen vor, damit sich alle was darunter vorstellen können. Und der lautet: Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruches anpreist, anbietet und ankündigt, der wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Sprich, wer Werbung für Abtreibungen macht, der wird bestraft. Genau. Und wenn man sich mal ein bisschen die Geschichte dieses Paragraphen anguckt, dann lässt sich da eigentlich eine Kontinuität bis 1933 ziehen. Das heißt, er wurde eigentlich nicht geändert grundlegend seit 1933 und ist sozusagen ein Paragraph aus der Zeit des Nationalsozialismus, und demzufolge auch ideologisch aufgeladen, weil er halt damals dazu dienen sollte, Abtreibung von vornherein irgendwie auszuschließen bei Frauen, um halt diese Produktionsmaschinerie für Menschen, die irgendwie für den Krieg und für andere Sachen verwendet werden können im Nationalsozialismus, also das sollte sozusagen unterbunden werden und die Geburten sollten dann für mehr Menschen verwendet werden. Dieser Paragraph wurde irgendwie nicht geändert bis heute so richtig, und im November letzten Jahres kam es dann eigentlich zu einem Vorfall, der diese Diskussion um diesen Paragraphen sehr angestoßen hat. Und zwar ging es um die Medizinerin, die Doktorin Christina Hähnel aus Gießen in Hessen, und die bot 2015 auf ihrer Webseite der Praxis eine PDF-Datei zum Download an. Und diese Datei informierte über Schwangerschaftsabbruch. Inhalt waren allgemeine gesetzliche und medizinische Informationen, aber auch Informationen zu Abtreibungen in ihrer Praxis, wo dann auch teilweise die Kostenpunkte, wie viel das bei ihr kosten würde, das vorzunehmen, aufgeführt waren. Und das hat dann das Amtsgericht Gießen oder sie wurde dann angeklagt von mehreren sogenannten Abtreibungsgegnern oder Lebensschützern, wie sie sich selbst nennen. Und das Amtsgericht Gießen hat dann diesen Fall im November 2017 verhandelt und ein Urteil gefällt, und zwar 6.000 Euro Strafe für die Frau Dr. Hähnel. Und danach hat sie auf jeden Fall gesagt, dass sie mit diesem Fall tatsächlich bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen wird, wenn das nötig ist, um dann ein anderes Urteil herbeizuführen, und hat außerdem eine Petition mitgegründet mit 150.000 Unterschriften zur Abschaffung des Paragraphen 219. Und da lässt sich auch eine Kontinuität irgendwie sehen, dass es in letzter Zeit immer häufiger vorkommt, dass AbtreibungsgegnerInnen klagen, und zwar gegen solche Arztpraxen, welche eben Informationen zu Abtreibungen anbieten. Und daraus folgt natürlich auch eine Verunsicherung unter Ärztinnen und Ärzten, wie dann überhaupt mit der Situation umgegangen werden kann. Weil ich meine, wenn man das zum Beispiel auf seine Website schreibt, wird es dann automatisch schon als Werbung interpretiert vom Gericht und eine Strafe folgt. Und demzufolge herrscht eigentlich so eine Art Rechtsunsicherheit für Medizinerinnen, die sich in diesem Feld bewegen. Und angestoßen daran davon angestoßen wurde dann eben die Debatte, die jetzt auch im Bundestag verhandelt wird, über die Abschaffung des Paragraphen 219, also die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen. Und Ende 2017 hatte da die SPD eine relativ klare Linie und hat gesagt, wir wollen den abschaffen, und die CDU wollte natürlich dran festhalten. Mittlerweile, nachdem jetzt die Große Koalition im Bundestag irgendwie wieder erneut aufgelegt wurde, steht seit Mai 2018, also gerade erst zustande gekommen, ein Kompromiss von SPD und CDU, wo es dann auf einmal heißt, 219a soll nicht mehr abgeschafft werden, aber er soll ergänzt werden. Und das hat dann halt irgendwie als Folge, dass zwar irgendwie sachliche, oder damit ist gemeint, dass sachliche Informationen für ungewollt Schwangere zwar angeboten werden sollen, aber Werbung für Abtreibungen soll auf jeden Fall trotzdem illegal sein. Und letztendlich kann man dazu eigentlich nur sagen, dass jede Frau sich selbst informieren können sollte und das frei und selbstbestimmt tun kann, auch anonym im Internet und nicht extra irgendwie ein Beratungsgespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt aufsuchen muss, um sich über eine Abtreibung zu informieren. Und da könnte man theoretisch auch sagen, dass die Frau eigentlich ihre eigene Mündigkeit haben sollte, sich über ihre Abtreibung selbst zu entscheiden und dass da kein Staat irgendwie regulierend eingreifen muss, um zu sagen, okay, es dürfen jetzt Informationen über Abtreibungen dargeboten werden oder nicht.
Kommen wir noch zu einem spannenden Teil. Wir wollen uns ein bisschen genauer zu Annaberg unterhalten und wir stutzen uns direkt ins Interview. Vielleicht kannst du uns, Sarah, ein bisschen erzählen, was für Ideen sind da bei diesen Fundamentalistenbewegungen eigentlich am Start und warum ist diese Bewegung Annaberg eigentlich so stark?
Ja, also die Fundis, die christlichen Fundamentalisten, legen die Bibel wortgetreu aus. Sie finden, das ist Gottes Wort und es muss genauso auch umgesetzt werden. Unabhängig davon, dass die Bibel eigentlich nichts zur Abtreibung beinhaltet, ist es sowieso nicht so eine coole Herangehensweise. Und aber wir sehen das nicht nur irgendwie das Problem darin, dass sie die Bibel irgendwie als Grundlage haben, sondern es ist einfach ein patriarchales Denken in ihnen verankert irgendwie, oder davon sind sie überzeugt. Sie sind der Meinung, Männer haben mehr Rechte als Frauen, Frauen sollten eher zu Hause sein und sich um Kinder kümmern. Und Männer eher der aktive, nach in die Öffentlichkeit gehende Part sein. Genau. Aber es sind halt nicht nur Fundis, die gegen Abtreibung sind, sondern es ist auch einfach ein Teil von Christen und Christinnen oder von anderen Religionen, die nicht so fundamental davon überzeugt sind. Und es gibt auch einfach Rechtspopulistinnen und Neonazis, die sich auch für Abtreibung für das Verbot von Abtreibung aussprechen.
Mhm. Und warum findet dieser Marsch immer in Annaberg statt?
Genau, warum sie damit angefangen haben, ist uns überhaupt nicht so richtig klar. Aber es gibt das Erzgebirgsklinikum in Annaberg. Dort fängt deren Schweigemarsch auch jedes Jahr an. Und in dem Klinikum werden auch Abtreibungen durchgeführt. Aber es ist nicht der einzige Ort im ganzen Erzgebirge, wo Abtreibungen durchgeführt werden. Genau, aber
sozusagen die Region Erzgebirge ist hier schon auch nochmal so ein springender Punkt.
Auf jeden Fall. Das ist sogar in der DDR so ein Bereich geblieben, wo Religion sehr stark war, was für die DDR jetzt eher untypisch war, und ist halt sehr strukturschwach. Es gibt wenig soziale Angebote für junge Menschen. Das wird alles von der Kirche abgedeckt. Also was es gibt, ist eher kirchlich. Es gibt nichts Staatliches und auch relativ wenig Linksalternatives.
Mhm. Und würdest du jetzt eher sagen, dass es so einen Aufschwung bei denen gibt, bei dieser Bewegung?
Ich finde es ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, wir haben generell weltweit ein Problem damit, dass konservative und rechte Werte einen Aufschwung erleben. Ich würde, also die Anzahl der Teilnehmerinnen ist ungefähr gleich geblieben, Aber ich würde schon sagen, dass sich immer mehr Leute für konservative Werte interessieren und da sicherlich auch ein paar Leute mehr dazukommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es davon nennenswerten Zuwächsen gesprochen werden kann oder ob es halt ein generelles Problem ist.
Na wahrscheinlich. Genau, diese Demo oder dieser Marsch ist jetzt von ProLife. Jetzt ist jetzt am 16.06. Kannst du uns mal kurz sagen, wie diese Demo da abläuft, wie wir uns das vorstellen können?
Na, die sammeln sich auf diesem Parkplatz in der Nähe von dem Erzgebirgsklinikum und machen erstmal eine Auftaktkundgebung. Da wird gesungen und gebetet und dann laufen die schweigend durch Annaberg. Annaberg ist jetzt nicht so groß. Genau, die laufen ungefähr so eine halbe Stunde zum Marktplatz, dieses Jahr wahrscheinlich, und machen dann dort eine Abschlusskundgebung, wo dann auch verschiedene Rednerinnen wieder auftreten werden. Das ist dieses Jahr noch nicht klar. Also wir wissen noch nicht, wer auftreten wird. Ein bisschen besonders ist, dass es dieses Jahr an einem Samstag ist, sonst war das immer an einem Montag. Also wir denken, dass sie einfach noch versuchen, noch mehr Leute zu ziehen, weil montags abends haben nicht so viele Menschen Zeit. Und dieses Jahr wollen sie auch noch 400 Kinderwägen und Rollstühle dabei haben, um symbolisch, also als Symbolik für die aus ihrer Sicht an jedem Werktag abgetriebenen 400 Embryonen.
Wow, okay. Wie machen die sich jetzt außerhalb dieser Demo bemerkbar? Also haben die noch weitere so politische Arbeit?
Der Lebensrecht Sachsen e.V., der das jetzt mittlerweile organisiert, da sind schon Akteurinnen drin, die in verschiedenen Sachen aktiv sind oder waren. Zum Beispiel der Initiator war bei dem CDU-Ding Linkstrend stoppen dabei. Aber Lebensrecht Sachsen macht jetzt nicht so direkt was. Die haben halt diese Homepage, die sie betreiben. Und wir wissen auch, dass Menschen aus Annaberg an verschiedenen Orten also Podiumsveranstaltungen oder inhaltlichen Veranstaltungen in anderen Städten, zum Beispiel München, teilnehmen. Aber die machen nichts konkret, soweit wir wissen. Aber es ist schon so, dass Fundis in Deutschland relativ viele Aktionen machen. Das sind einmal so Prozessionen, die auch zum Beispiel in Dresden oder in anderen Städten monatlich stattfinden oder Mahnwachen vor Pro-Familia-Beratungsstellen.
Mhm, okay, und auch die gehen auch manchmal so direkt für die Kliniken?
Oder? Das gibt es auch, aber es ist eher, glaube ich, so ein Ding in den USA. Hier ist es, glaube ich, eher so ein bisschen festgelegt auf die konkreten Beratungsstellen.
Mhm, okay. haben jetzt so ein bisschen über diese Fundis geredet und würden gerne jetzt eigentlich mal ein bisschen noch mehr über euch, über das Pro-Choice-Bündnis erfahren. Wofür steht ihr eigentlich als Bündnis und was habt ihr so für Gegenstrategien?
Ja, also wir stehen dafür ein, dass Menschen selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden dürfen, dass Menschen, die schwanger werden wollen, schwanger werden können und da auch kostenlose Möglichkeiten haben, medizinische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und wir stehen dafür, dass Menschen, die nicht schwanger sein wollen, auch nicht schwanger sein müssen und für das kostenlose, sichere und legale Recht auf Abtreibung. Das sind so zwei Hauptpunkte, aber damit einhergehen noch verschiedene andere Dinge, wie wir möchten, dass über Verhütungsmittel aufgeklärt wird. Also es ist relativ viel Aufklärungsarbeit, liegt uns am Herzen und ja, so Dinge zum Beispiel. Wir sind mittlerweile überregional organisiert, also uns gibt es seit 2014 und das heißt ja Pro-Choice Sachsen, aber ist mittlerweile über Sachsen hinaus, sind Gruppen beteiligt. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, nicht nur in Annaberg selbst eine Gegendemonstration zu organisieren, sondern im Vorfeld dazu immer schon so 2-3 Monate lang ganz viele Informationsveranstaltungen zu machen, die sich auch mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Dieses Jahr ist das Motto von uns Leben schützen, Abtreibung legalisieren für eine feministische Praxis. Leben schützen, weil wir finden, dass das Leben der Person, die schwanger geworden ist, geschützt werden muss. Es gibt immer noch jedes Jahr x Personen, also so 45.000 ungefähr jährlich, die an illegalen Schwangerschaftsabbrüchen sterben. Und ein Kind bedeutet auch immer eine Veränderung. Und wenn eine Person das nicht möchte, finden wir, dass ihr Leben auch ein Recht hat, weiter so zu existieren, wie sie das für sich geplant hat. Abtreibung legalisieren ist relativ selbsterklärend. Und dieses Jahr ist dann noch für eine feministische Praxis dazu gekommen, weil wir finden, dass in so Zeiten, wo rechtskonservative Werte immer mehr in den Vordergrund kommen, wir eine Praxis vorleben müssen, eine Praxis zeigen müssen, auch mit verschiedenen Zugängen auch ermöglichen müssen, die anders ist, die feministisch ist, die nicht rechtspopulistisch ist und die sich für das Selbstbestimmungsrecht aller einsetzt.
Mhm. Das klingt auf jeden Fall gut. Ich würde noch mal jetzt so ein Thema so ein bisschen raussuchen, weil mir das jetzt auch aufgefallen ist, dass die Fundis da dieses Jahr einen krassen Schwerpunkt drauf legen mit dieser Aktion, dass sie so Rollstühle mitbringen. Und ihr habt ja auch in eurer eigenen Veranstaltungsreihe das Thema Menschen mit Handicap in verschiedenster Form aufgegriffen. Und den Befürworterinnen von Abtreibung wird ja auch vorgehalten, dass sie quasi so eine Biopolitik betreiben, ne? Also dass sozusagen Leute ja heute ganz oft zum Beispiel Menschen mit Trisomie 21, also Eltern, die Kinder mit Trisomie 21 erwarten, zum Beispiel abtreiben. Und dass genau das ja vorgeworfen wird, dass sozusagen so ein alles, was so nicht normativ ist, wird quasi, darf nicht existieren. Und da werden ja so verschiedene Diskurse so ein bisschen vermischt. Und ich frage mich so ein bisschen, wie geht ihr so mit diesen Vorwürfen einmal um? Und auf der anderen Seite scheint mir ja diese Argumentation von Seiten der Lebensschützerinnen da, der Fundamentalistin auch so ein bisschen doppelmoralisch zu sein, weil tatsächlich ja Menschen, die Kinder haben, die jetzt nicht so ins normative Weltbild passen, ja durchaus auch Probleme haben in unserer heutigen Gesellschaft.
Genau, also ist, glaube ich, schon so seit Jahren ein Thema, was die Fundis so umhertreibt, und das sieht man auch immer am Marsch für das Leben in Berlin, das ist der größte Fundi-Marsch in Deutschland. Da werden immer so Schilder verteilt mit Kindern, die Trisomie 21 haben, drauf abgebildet. Und letztes Jahr gab es in Bezug auf den Wahlkampf auch so eine relativ große Kampagne von Ohrenkuss, das ist ein Magazin von Menschen, die Trisomie 21 haben. Da hat eine Autorin, auch Angela Merkel, eine Frage gestellt und gesagt, ich möchte nicht abgetrieben werden. Das hat es, glaube ich, auch nochmal so in den Vordergrund gebracht. Und wir sind der Meinung, also wir wünschen uns eine Welt, in der alle Menschen willkommen sind. Das ist egal, ob die Handicaps haben oder nicht. Und daher würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn Menschen Schwangerschaften nicht beenden aufgrund der Vermutung, dass das spätere Kind zum Beispiel ein Handicap haben wird. Und wir gucken auch kritisch auf so die Möglichkeiten, das immer mehr zu erforschen mit diesen Pränataltests und diskutieren auch stark, inwiefern das von Krankenkassen finanziert werden soll. Genau, wir sehen es aber auch irgendwie so, diese Tests sind da und Menschen mit Geld werden die anwenden können und Menschen ohne Geld werden die nicht anwenden können. Und was sind da irgendwie vielleicht Punkte, wo man drauf gucken muss? Und obwohl wir uns das wünschen würden, dass Kinder oder ja, dass Schwangerschaften aufgrund von sowas nicht beendet werden würden, würden wir das jetzt auch einer Person nicht vorwerfen, wenn sie das für sich entscheidet, weil wir das auch so sehen, dass Menschen oder einfach generell Familien, Eltern, Alleinerziehende keinerlei Unterstützung bekommen oder kaum Unterstützung staatlicherseits von der Gesellschaft. Und gerade wenn die Kinder ein Handicap haben, dann ist es noch viel schwieriger. Das ist eigentlich so eine mehr als 24-Stunden-Aufgabe. Ein Kind ist ja immer schon irgendwie ein 24-Stunden-Job. Und dann muss man sich oft noch mit den Krankenkassen streiten, die Medikamente oder notwendige Sachen nicht genehmigen. Und man muss auch nicht nur die Zeit dafür haben und die Kraft, sondern man muss halt auch das können. Und es gibt auch einfach unterschiedliche Fähigkeiten, dass Menschen halt vielleicht das auch nicht können, die ganze Zeit Briefe an die Krankenkassen oder an andere Institutionen aufzusetzen. Und da sehen wir halt auch einen Ansatzpunkt, wo sich viel verändern muss. Und genau, aber darüber diskutieren wir sehr viel und wir versuchen, das auch schon seit mehreren Jahren immer wieder in unsere Kampagnen einzubinden. Genau, aber ich glaube, es ist so ein tatsächlich ein großer Streitfaktor, genau, was für Leute da mehr wiegt, das Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Person oder das, genau, dann am Ende die Schwangerschaft zu beenden wegen so einem eventuellen Fakt. Genau, das wird wirklich sehr doll diskutiert und man muss auch irgendwie darüber nachdenken, dass halt die meisten Behinderungen, Handicaps eigentlich eher, also die vorgeburtlich entstehen, durch die Geburt entstehen und sowieso die allermeisten, weit über 90% erst im Laufe des Lebens. Mhm.
Ja, und nicht zuletzt ist diese Gesellschaft auch dafür verantwortlich, dass Menschen eben, wie du gerade schon sagtest, überhaupt diese Entscheidung treffen. Weil wenn wir in einer Welt leben würden, wo alle willkommen wären, wäre das auch gar nicht so eine Frage. Und jede so sein könnte, wie sie eigentlich ist. Ja, vielen Dank, dass du jetzt da warst und uns all das erzählt hast. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle am 16.06. mit uns nach Annaberg fahrt. Vielleicht kannst du noch kurz was sagen, wie das aussehen kann.
Genau, also es fahren aus verschiedenen Städten, aus Jena, Chemnitz, Leipzig, Dresden und Berlin fahren Busse nach Annaberg. Dort könnt ihr auf unserer Homepage pro-choice-sachsen.de Informationen zu bekommen und euch Tickets organisieren. Genau, und dieses Jahr wird auch für uns ein Jahr, was ein bisschen besonders ist. Es wird nicht nur die Gegendemonstration geben, auf die wir uns sehr freuen, sondern es wird auch so eine Art Stadtfest geben. Den ganzen Tag über werden wir mit einer großen Bühne vor Ort sein. Es wird Essen für alle Menschen, die vorbeikommen wollen, geben und verschiedene inhaltliche Beiträge sowie Live-Musik. Und genau, wir hoffen damit, die Bevölkerung von Annaberg nochmal anders erreichen zu können. Genau. Und vielleicht noch zum Schluss, wir planen in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen so ein neues Projekt. Wir haben in den letzten Monaten jeden Tag Abtreibungsgeschichten, also von Menschen, die eine Abtreibung haben machen lassen, veröffentlicht. Das sind meistens Geschichten aus den USA oder aus Irland, wo demnächst auch ein Referendum stattfindet, wo hoffentlich dann Abtreibung legalisiert wird. Genau, aber wir wollen das auch für Geschichten auf Deutsch oder aus Deutschland zur Verfügung stellen und wir würden uns sehr freuen, wenn Menschen den Mut aufbringen, uns ihre Erfahrungen zu schildern und wir würden die dann, je nachdem, wie das gewünscht ist, anonymisiert oder nicht anonymisiert, veröffentlichen. Uns geht es dabei darum zu zeigen, wie facettenreich diese Geschichten sind, wie facettenreich die Beweggründe sind und auch aufzuzeigen, wo es auch in Deutschland immer noch große Probleme gibt, sei es mit Medizinerinnen, die sich mit der Thematik nicht auskennen, weil sie es auch tatsächlich nicht lernen, weil es nicht vorgesehen ist, in der Ausbildung zu einer Medizinerin zu lernen, wie eine Abtreibung funktioniert oder sei es darin, dass man sowieso dass sie irgendwie eine komische Einstellung haben und sie können das ja auch in Deutschland ablehnen oder keine Ahnung. Genau, wir sind gespannt auf die Geschichten und würden uns freuen, wenn uns Leute was zuschicken würden.
Ja, okay. Ja, dann vielen Dank nochmal, dass du da warst heute und mit uns irgendwie hier geredet hast. Genau, wie gesagt, wir sehen uns alle am 16.06. hoffentlich in Annaberg.
Oh Mann, ich hab so Bock, mal wieder wandern zu gehen. Einfach ein bisschen aus der Stadt rauskommen, die Kraft freikriegen, frische Luft genießen. So richtig schön die Sonne auch.
Wie wär's mit einem Ausflug ins Erzgebirge? Eure antipatriarchale Reiseagentur präsentiert All-Inclusive Feminist Killjoy Tours nach Annaberg-Buchholz. Am Samstag, den 16. Juni 2018, will der erzkonservative Lebensrecht Sachsen e.V. dort den alljährlichen Schweigemarsch gegen Schwangerschaftsabbrüche veranstalten und sein rückschrittliches Gesellschaftsbild verbreiten. Doch nicht mit uns. Wir fordern Leben schützen, Abtreibung legalisieren. Für eine feministische Praxis. Seid mit uns laut gegen christliche FundamentalistInnen. Tickets für die All-Inclusive Busanreise gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Mehr Infos findet ihr unter pro-choice-sachsen.de. Zögert nicht, jetzt schon den Sommer zu planen. Wir sehen uns in Annaberg-Buchholz.
So, das war der Anarchistische Hörfunk aus Dresden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer war all unsere Musik unter dem Creative Commons, unter der Creative Commons Lizenz. Und die könnt ihr auf Free Music Archive finden. Wenn ihr unsere Sendung nachhören wollt, könnt ihr das auf unserer Seite, und zwar and.notraces.net tun. Da findet ihr die letzte Sendung und auch alle vorhergehenden Sendungen. Dann außerdem nochmal der kleine Appell. Wir sind ein selbstorganisiertes Radio. Und wenn ihr selbst zur Sendungsmacherin werden wollt, könnt ihr natürlich super gern mitmachen. Schreibt uns einfach an unsere Mail. Oder wenn ihr uns persönlich kennen wollt, könnt ihr gern beim Treffen von Anarchistischem Netzwerk Dresden vorbeikommen, was jeden letzten Samstag im Monat um 12 Uhr im Malobeo auf der Kamenzer Straße 38 in Dresden ist. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.